der den Weisen aus dem Osten den Weg zum neugeborenen König der Juden wies. Matthäus schreibt, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier vom Osten nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern hervorgehen sehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, nämlich, und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Magier heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit des noch scheinenden Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie hatten hervorgehen sehen, geleitete sie, bis er gerade über dem Haus stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern so stehen sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude und gingen in das Haus hinein, sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und huldigten ihm. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Was war das nun für ein Stern? Wenn man die umfangreiche Literatur zum Stern von Bethlehem sichtet, kristallisieren sich drei relevante Deutungen heraus. Ein Komet, eine Planetenkonjunktion und ein neuer Stern. Nächstes Bild. Aber nur ein neuer Stern ist, wie ich Ihnen zeigen werde, in völligem Einklang mit der Bibel. Der erste, der in neuerer Zeit den Stern von Bethlehem für einen neuen Stern, lateinisch Nova Stella, hielt, war der Astronom Johannes Kepler. Nächste Bild. Als er am 10. Oktober 1604 den neuen Stern sah, der am rechten Fuß des Sternbildes Schlangenträger über dem Skorpion erschienen war, nur 10 Grad von der Stelle entfernt, wo sich im Jahr zuvor, am 27. Dezember 1603, eine Konjunktion von Jupiter und Saturn ereignet hatte, meinte Kepler fälschlich, der neue Stern sei durch das Zusammentreffen der beiden Planeten entstanden. Er zog daraus den Schluss, auch der Stern von Bethlehem könnte ein neuer Stern gewesen sein, der einige Zeit nach einer dreifachen Konjunktion von Jupiter und Saturn im Jahre 7 vor Christus erschien. Nächstes Bild. Dass der Stern von Bethlehem tatsächlich ein neuer Stern gewesen sein muss, wird durch das übereinstimmende Zeugnis der frühen christlichen Schriftsteller bestätigt. Schon Ignatius, der Vorsteher der christlichen Gemeinde in Antiochia, der noch zur Zeit der Apostel lebte, berichtet in seinem Brief an die Epheser, dass bei der Geburt Jesu, ich zitiere, hoch über allen Sternen am Himmel ein Stern hervorleuchtete, dessen Licht nicht zu beschreiben ist und der so neuartig war, dass er Verwunderung auslöste, was eindeutig auf einen neuen Stern hinweist. Ja, noch im 4. Jahrhundert schreibt Prudentius, nicht einmal der Morgenstern habe einen solchen Glanz gehabt wie der Stern von Bethlehem. Ein Stern also heller als Sirius, der hellste Fixstern überhaupt, ja heller noch als Venus am Morgen vor Sonnenaufgang. Plötzlich stand er strahlend da am sternenübersäten Himmel. Freilich konnte diesen Stern als einen neuen nur erkennen, wer am gestirnten Himmel bewandert war. Die Masse des Volkes wird ihn, mochte auch heller noch als Venus leuchten, nicht einmal bemerkt haben, wie denn auch heute viele Menschen weder je den Sirius noch die Venus in ihrem schönsten Glanze haben scheinen sehen. Nächstes Bild. Auch der dänische Astronom Tycho Brahe, nur 26 Jahre alt, als er am 11. November 1572 einen neuen Stern beim W der Cassiopeia sah, der so hell wie die Venus leuchtete und sich versichern wollte, wann der neue Stern erschienen war und deshalb alle möglichen Leute fragte, ob sie den Stern schon vor ihm gesehen hätten, da hatte außer ihm nicht einer von dem neuen Stern Notiz genommen. Natürlich schließt das Zeugnis des Ignatius und Prudentius einen Kometen als Stern von Bethlehem ebenso aus wie eine Planetenkonjunktion. Durch das Zeugnis des Prudentius wird insbesondere auch die von einigen Gelehrten vertretene Konjunktion von Jupiter und Venus unhaltbar. Denn nach Prudentius soll ja der neue Stern heller als die Venus geleuchtet haben. Also kann es nicht die Venus gewesen sein. Nun ist uns aber aus den Jahren um die Zeitenwende von der Erscheinung eines neuen Sterns leider nichts direkt überliefert. Was natürlich nicht heißt, dass damals kein neuer Stern erschienen ist, da ja überhaupt nur ein geringer Teil der alten Quellen erhalten blieb. Die Bibliotheken wurden meistens zerstört. Wir können uns also nicht auf Beobachtungstexte stützen, leider, und müssen darum das Dilemma auf eine ganz andere Art und Weise lösen. Die Frage, die sich ganz natürlich stellt, ist, an welcher Stelle des Himmels ist der neue Stern bei der Geburt Jesu erschienen? Diese Frage ist umso wichtiger, als wir erkennen müssen, dass die Alten neue Sterne schon beobachtet hatten, als Jesus noch gar nicht geboren war. Im Jahre 134 vor Christus erschien ein neuer Stern im Sternbild des Skorpions, der so hell leuchtete, dass er auch am Tag zu sehen war. Der ältere Plinius, der beim Ausbruch des Vesuv im Jahre 79 nach Christus ums Leben kam, berichtet uns in seiner Naturgeschichte, es sei dieser neue Stern gewesen, der den griechischen Astronomen Hipparch veranlasste, seinen Sternkatalog zu verfassen, in dem er sämtliche mit bloßem Auge sichtbaren Fixsterne mit ihren genauen Örtern auflistete. Wo also musste ein neuer Stern erscheinen, damit die Magier ihn eindeutig als Stern des Königs der Juden identifizieren konnten? Nächste Bild. Als ich darüber nachdachte, wurde mir klar, dass es seit Jahrtausenden bereits ein und nur ein Sternbild gab, das mit der Hoffnung auf den verheißenen Erlöser verbunden war. Die Jungfrau. Wahrscheinlich das älteste Sternbild der Menschheit überhaupt. Diese himmlische Jungfrau, die hinter dem Löwen unterhalb des großen Wagens stand, wird schon auf babylonischen Tontafeln erwähnt, die aus dem dritten Jahrtausend vor Christus stammen. Die alten Chaldäer nannten das Sternbild Erua, wie Sie sehen. Was bedeutet dieser geheimnisvolle Name? Nächstes Bild. Die Babylonier schrieben Erua mit den vier Keilschriftzeichen E4, Ru6, U2a. Nun, das Zeichen Ru6 steht für das sumerische Wort Eden, das im ersten Buch Mose mit Eden wiedergegeben wird und eine uralte Bezeichnung für das Paradies ist. Das Keilschriftzeichen E4 bedeutet Same. Und die beiden Zeichen U2a zusammen stehen für hervorbringen oder gebären, sodass Erua das Sternbild einer Jungfrau war, die den Samen von Eden gebären sollte. Das Sternbild der jungfräulichen Erua kommt übrigens auch im berühmten Gilgamesch-Epos vor, das sich astronomisch auf die Epoche 2340 vor Christus bezieht. Nächstes Bild. In der ersten Tafel, der durch meine eigenen Forschungen allgemein bekannt gewordenen Keilschrift Sergiomulapin, in der ich astronomische Beobachtungen aus dem 3. Jahrtausend vor Christus entdeckte, die Tafel selbst stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, ich entdeckte darin astronomische Beobachtungen aus dem 3. Jahrtausend vor Christus, zum ersten Mal, man meinte ja, dass damals die Sumerer und Babylonier noch kein einziges Sternbild am Himmel gehabt hätten. Nun, in dieser Tafel wird zum Sternbild der Jungfrau Eroa noch erklärend Sarpanitum hinzugefügt. Dieses Wort schrieben die Babylonier mit den Keilschriftzeichen Sarba und Nita. Dabei ist Sar ein alternatives Zeichen für Same und Ba für Gebären. Aber Nita heißt männlich, sodass wir dann Sarpanitum übersetzen müssen, diejenige, welche den männlichen Samen gebären wird. Das ist Eroa. Und das erinnert uns natürlich an die Versuchungsgeschichte auf den ersten Seiten der Bibel, nicht wahr? Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, wird nämlich nach dem Sündenfall, jedoch noch vor der Vertreibung Adams und Evas aus dem Garten Eden, die Verheißung eines Erlösers gegeben, der Same des Weibes genannt wird, was auf die wundersame Geburt dieses Samens oder Sohnes von einer Jungfrau hindeutet. Wir kennen nunmehr, dass das sogenannte Urevangelium nicht erst eine späte jüdische Erfindung ist, sondern bereits der frühen Menschheit so sehr vertraut war, dass das Weib, also die Mutter des Erlösers, schon im 3. Jahrtausend vor Christus, lange vor Mose, als die Bibel noch gar nicht geschrieben war, sogar am Himmel von Babylon im Sternbild der Jungfrau Eroa verstirnt war. Die Ägypter haben das Sternbild der Jungfrau, die auf übernatürliche Weise einen männlichen Samen, einen Sohn gebären sollte, von den Babyloniern selbstverständlich übernommen, setzten es mit der vergöttlichten Isis gleich und bildeten es am Himmel als eine Jungfrau ab, die auf einem Thron sitzt und auf dem linken Arm einen Knaben stillt, ganz wie auf dem nächsten Bild einer Basaltstatue der Isis. Auch die Perser sahen an dieser Stelle des Himmels das Bild einer keuschen Jungfrau. Da die Magier oder Magoi, wie sie im griechischen Text des Matthäus-Evangeliums genannt werden, zu einer ursprünglich medo-persischen Priesterkaste gehörten, wussten sie auch, dass diese himmlische Jungfrau das Zeichen für eine Jungfrau auf Erden war, die einen männlichen Samen gebären sollte, der schon im Garten Eden verheißen wurde. Auf modernen Sternkarten suchen wir jedoch hinter dem Löwen, unterhalb des großen Bären, vergeblich nach einer keuschen Jungfrau. Nächstes Bild. Stattdessen erblicken wir an dieser Stelle des Himmels das Haar der Berenike neben dem Bootes, Coma Berenices. Warum ist das so? Nächstes Bild. Die Griechen, deren Sternbilder wir übernommen haben, verschoben die Jungfrau, diese Jungfrau Eroa, in den Tierkreis hinein, etwas tiefer, wo sie ja noch heute steht, sodass sie nun unterhalb der ursprünglichen Jungfrau Eroa zwischen Löwe und Waage an der Kliptik oder der Sonnenbahn zu liegen kam. Noch heute ist sie dort auf jedem Sternglobus eingezeichnet. An die Stelle aber der ursprünglichen Jungfrau, also etwas nördlicher, dieser ursprünglichen Eroa, setzte dann Konon von Samos, der Hofastronom des Königs Ptolemäus Euergetes zu Alexandria im Jahre 246 vor Christus die Haarlocke der Berenike, die wir heute mit dem lateinischen Namen Coma, Coma heißt Haar oder Haarlocke, Coma Berenices bezeichnen. Die Haarlocke nimmt aber gerade die Bauch- und Lendenpartie dieser ursprünglichen babylonischen Jungfrau Eroa ein. Genau hier also, in Coma Berenices, in den Lenden der ursprünglichen Jungfrau am Himmel, müssen darum die Magier den neuen Stern gesehen haben. Aber warum haben die Magier das Erscheinen des neuen Sterns in Coma Berenices ausgerechnet mit der Geburt des Königs der Juden verknüpft? Sind sie doch zielstrebig ins kleine jüdische Land aufgebrochen, weil sie seinen Stern hatten erscheinen sehen? Nun, auch in Juda galt die unter die Sterne gesetzte Jungfrau Erua als das himmlische Zeichen der Mutter des in Eden verheißenen Erlösers und hieß hier Ha-Alma, die Jungfrau. Ganz wörtlich. Auf sie nimmt schon im 8. Jahrhundert vor Christus der große Prophet Jesaja Bezug. Als nämlich das Südreich Juda 735 vor Christus durch das Bündnis zwischen Syrien und dem Nordreich Israel bedroht wurde, kam Jesaja zu dem verzagten König von Juda, Ahas, und brachte ihm die Botschaft im Namen Gottes, dass Juda nicht erobert werden würde. Weil aber Ahas dem Propheten nicht glaubte, sprach Jesaja zu ihm: Fordere dir doch ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Du kannst es in der Tiefe fordern oder oben in der Höhe. Mit anderen Worten, hier unten auf Erden oder oben am Himmel. Doch Ahas wollte auch kein Zeichen sehen. Da sprach Jesaja: Hört doch, Haus Israel. Nein. Hört doch, ihr Juden. Nein. Er sagt: Hört doch Haus David, so eng, nur das Haus David ist jetzt gemeint. Hört doch Haus David, der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Siehe die Jungfrau, und da steht im hebräischen Text Ha-Alma. Dasselbe Wort, das auch in den Sternen steht. Die Jungfrau am Himmel heißt auch Ha-Alma. Also, siehe, die Jungfrau Ha-Alma wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel heißt, Gott ist bei uns. Gemäß diesem alttestamentlichen Text verhieß also Gott selbst durch seinen Propheten ein Zeichen, das sich auf das ganze Haus David bezog und die Erfüllung der in Eden gegebenen Verheißung betraf. Mit anderen Worten, der Erlöser, der sogenannte Messias, das griechische Wort für Messias heißt Christus und beides heißt der Gesalbte, der Messias sollte ein Erbe von König David sein, geboren von einer jüdischen Jungfrau aus dem Stamm Davids. Aber Jesaja verbindet in seiner Prophezeiung offensichtlich auch noch das Zeichen in der Tiefe mit dem Zeichen oben in der Höhe. Die Geburt des Messias von einer jüdischen Jungfrau auf Erden sollte durch ein Zeichen im Schoße der Jungfrau am Himmel angezeigt werden. In der Tat, wie sonst hätte eine Jungfrau wirklich ein Zeichen für das Haus David sein können? Gemäß dem Evangelium des Matthäus hat doch außer Maria niemand von den Juden aus dem Hause David gewusst, dass Maria ihren ersten Sohn Jesus ohne Zutun eines Mannes als Jungfrau empfangen und auch geboren hatte. Sogar Josef, ihr Verlobter, war kein Augenzeuge ihrer Empfängnis. Er musste sich vielmehr auf den Bericht des Engels Gabriel verlassen. Deshalb musste notwendig das Zeichen am Himmel die Geburt des Messias auf Erden von einer Jungfrau aus dem Stamme Davids anzeigen. Erst als dieses Zeichen oben am Himmel erschien, konnte man überhaupt wissen, dass nun endlich der Messias von einer jüdischen Jungfrau geboren war, wie es Jesaja prophezeit hatte. Einen ersten Hinweis auf die Prophezeiung Jesajas, beziehungsweise auch, dass die Prophezeiung Jesajas so und nicht anders gemeint ist, erhalten wir von Matthäus selbst. Denn Matthäus zitiert in seinem Evangelium den Propheten Jesaja, um zu beweisen, dass durch die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria die Weissagung des Jesaja in Erfüllung gegangen ist. Matthäus schreibt: Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten Jesaja, der spricht, und dann zitiert er: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist, fügt er hinzu: Gott mit uns. Und Matthäus fährt dann fort, dass Josef die Maria nicht erkannte, bis sie einen Sohn geboren hatte. Danach erkannte er sie also und er nannte seinen Namen Jesus. Und sofort danach schreibt Matthäus: Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, siehe, da kamen Magier vom Osten nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern gesehen Damit will er also auch zeigen, dass das himmlische Zeichen, das Jesaja geweissagt hat, auch in Erfüllung gegangen war. Schön. Aber wieso, werden wir fragen, haben denn die heidnischen Magier, Anhänger der Lehre Zarathustras, Kunde von diesem Zeichen des Messias erhalten, das Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus dem Haus David verkündet hat? Wir wissen heute sicher, dass Zarathustra oder Zoroaster, der Stifter der nach ihm benannten persischen Religion, seit etwa 560 vor Christus in Babylon lebte. Zu einer Zeit, als die Juden in der babylonischen Gefangenschaft weilten, sodass Zarathustra von ihnen sicher die Prophezeiung Jesajas von der Geburt des Messias durch eine jüdische Jungfrau aus dem Haus David erfuhr. Noch der syrische Gelehrte Abul-Faraj schreibt im Mittelalter, dass Zarathustra in Babylon ein Schüler des Propheten Daniel gewesen sei, der ja 605 vor Christus von Nebukadnezar II. Aus dem Land der Juden nach Babylon deportiert worden war. Abul-Faraj schreibt in seiner Dynastiengeschichte sogar, Zarathustra habe in Magien vorausgesagt, dass, wenn ein, ich zitiere, neuer Stern am Himmel erscheinen werde, dass dies die Geburt eines wunderbaren Knaben anzeige, den sie anbeten soll. Da auch nach dem Avesta, der Bibel des Zoroastrismus, der Erlöser von einer Jungfrau geboren werden soll, und die alten Perser das Sternbild der auf einem Thron sitzenden Jungfrau hinter dem Löwen genau kannten, machten sich die Magier zielstrebig auf den Weg in die Hauptstadt des jüdischen Landes, Jerusalem, als der neue Stern in Koma Berenices erschien, im Schoße der Jungfrau, um den neugeborenen König der Juden, dem Messias, zu huldigen. Das nächste Bild. Wenn wir immer noch Zweifel hegen, dann gibt uns das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse oder ja, die Offenbarung, völlige Gewissheit. Denn Johannes, der Seher von Patmos, greift darin bewusst noch einmal die Prophezeiung Jesajas auf. Im 12. Kapitel der Apokalypse beschreibt Johannes seine Vision der Geburt Jesu mit folgenden Worten. Ich zitiere, und ein großes Zeichen am Himmel erschien. Ein Weib, das in die Sonne eingehüllt war, und der Mond stand unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt war ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, das alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. In dieser Vision sieht Johannes offensichtlich am Himmel die Jungfrau Alma oder Eruba. Sie wird während ihrer Wehen von der Sonne eingehüllt, das heißt, sie wird von der Sonne überstrahlt. Und nun sind wir endlich so weit, um zur exakten astronomischen Analyse des biblischen Zeugnisses über den Stern von Bethlehem zu schreiten. Zunächst einmal berichtet uns Matthäus, dass der Stern des Messias gerade über dem Hause stand, wo das Kindlein war, als die Magier nach Bethlehem gekommen waren. Zu diesem Zeitpunkt, als sie also vor dem Hause standen, da stand auch der Stern genau senkrecht über Bethlehem. Der Astronom sagt, im Zenit. Das nächste Bild. Eine kurze Erklärung nur dazu. Natürlich stand der neue Stern nicht dauernd im Zenit von Bethlehem, wie manche mich gefragt haben. Also nicht dauernd im Zenit von Bethlehem, denn die Erde rotiert ja einmal pro Tag um ihre Achse. Darum dreht sich auch der ganze Sternenhimmel täglich einmal um die Erde scheinbar. Der neue Stern ging also nur einmal pro Tag durch den Zenit von Bethlehem durch, und zwar immer zu einer anderen Uhrzeit. Denn da die Erde ungefähr 1 Grad pro Tag auf ihrer Bahn um die Sonne weiter wandert, in 365 ein Viertel Tagen einmal herum, ging auch der neue Stern in Koma Berenices jeden Tag ungefähr 4 Minuten früher auf als am Tag zuvor, und folglich auch jeden Tag um 4 Minuten früher durch den Zenit von Bethlehem. Also nur einmal pro Tag ging der Stern durch den Zenit von Bethlehem. Das nächste Bild. Nun hat Bethlehem eine nördliche geografische Breite von 31,77 Grad. Der Ort liegt 31,7 Grad oberhalb des Erdäquators. Nächstes Bild. Wenn die Magier, endlich am Ziel ihrer Reise angekommen, den neuen Stern im Zenit von Bethlehem sahen, dann muss der neue Stern damals auch 31,7 Grad nördlich vom Himmelsäquator entfernt gewesen sein. Er muss, wie der Astronom sagt, eine Deklination von plus 31,77 Grad gehabt haben. Die Feststellung, dass die Magier den Stern im Zenit von Bethlehem sahen, reicht übrigens allein schon aus, um der Planetenkonjunktionshypothese den Todesstoß zu versetzen. Jetzt kommt Bild 3. Während ihrer dreimaligen Begegnung in den Fischen im Jahre 7 vor Christus stiegen die beiden Planeten nur rund 53 Grad über den Horizont von Bethlehem empor, sodass sie also noch 37 Grad vom Zenit entfernt waren. Sie sehen, dass die beiden Sterne, Jupiter und Saturn, sehr weit voneinander entfernt waren, etwa einen Vollmonddurchmesser voneinander entfernt, sodass mit bloßem Auge sehr gut sichtbar waren als zwei Sterne, die am Himmel standen. Stellen Sie sich vor, der Vollmond am Himmel und am oberen Rand ein Planet und am unteren Rand der andere Planet. Dazwischen also der Vollmond. Man konnte die beiden Planeten, Jupiter und Saturn, als zwei Sterne sehen. Nun, Matthäus spricht aber von einem Stern. Und er nennt ihn nicht Planet, spricht auch nicht von Planeten. Denn die Planeten hießen Planetes im Griechischen, sondern von Aster. Und Aster ist ein Fixstern. Es muss sich also um einen Fixstern gehandelt haben. Wäre es ein Planet gewesen, hätte Matthäus geschrieben Planes. Und wären es zwei Planeten gewesen, wie man behauptet, dann hätte er Planetes geschrieben. Nun, Sie sehen in diesem Bild, dass sich die beiden Planeten dreimal näherten im Jahre 7 vor Christus. Und zwar etwa unterhalb des Äquators. Dort, wo ich am linken Rande 0 Grad hingeschrieben habe, dort müssten Sie horizontal den Äquator ziehen. Der Zenit von Bethlehem ist also 31,7 Grad nördlich davon. Jetzt müssen Sie also die Position dieser Sterne, die Differenz der Position dieser Sterne bis zum Zenit, bis 31,7 Grad rechnen, dann kommen Sie gerade auf etwa 37 Grad. Das heißt, über ein Drittel eines rechten Winkels, so viel, etwa in dieser Neigung, standen über Bethlehem, wenn sie am höchsten stiegen, die beiden Planeten. Aber Matthäus sagt, dass sie über dem Haus standen, nicht da, sondern über dem Haus, im Zenit. Sie sehen also, von daher können Sie die Planetenkonjunktionshypothese schon vergessen. Es sei denn, Sie meinen, ja, wenn Matthäus sagt, über dem Haus, dann heißt das vielleicht unter der Erde. Aber Bild 15. Infolge der sogenannten Präzession, die durch die langsame Kreiselbewegung der Erdachse verursacht wird, verschiebt sich, wie Sie sicher wissen, die Position der Sterne parallel zur Sonnenbahn, der scheinbaren Sonnenbahn, in östlicher Richtung um 1 Grad in 72 Jahren. Einmal torkelt die Erde ganz herum, wie ein Kreisel in einem Kreis, in 25.920 Jahren, aber 1 Grad in 72 Jahren, wodurch sich dann der Abstand der Sterne vom Himmelsäquator im Laufe der Zeit stetig ändert. Zur Mahnung noch, damit Sie mir folgen können. Die Sterne, die Fixsterne, sind wie an einer Kuppel fest am Himmel. Die Erde aber in der Mitte, die torkelt ein wenig. Und je nachdem, wo ich mich nun befinde auf der Erde, torkele ich mit und entsprechend ändern sich dann im Laufe der Zeit auch die Höhen der Sterne über meinem Horizont. Die Sterne fallen trotzdem, wo sie sind, aber meine Erde dreht sich, verändert sich. Die Sterne sind Fixsterne, sie sind fest, abgesehen von ihrer Eigenbewegung, die in säkularen Zeiten passiert. Also merken Sie sich, die Kuppel ist fest. Sie können sich als Modell vielleicht einen Wasserball vorstellen, einen durchsichtigen Ball, auf dem Punkte aufgemalt sind, und dann füllen Sie ihn halb mit Wasser. So. Und jeden Punkt geben Sie eine Ziffer. 1, 2, 3, 4 und so weiter, wenn Sie 150 Punkte finden, bis 150. Und dann drehen Sie den Ball. Aber was Sie sehen, das Wasser bleibt stehen. Und wenn Sie den Ball drehen, werden immer andere Ziffern über Ihrem Horizont steigen. Sehen Sie das ein? Ich wollte Ihnen nur damit erklären, dass sich im Laufe der Zeit, also durch diese sogenannte Präzession, weil die Erde torkelt, die Sterne sich in ihrer Höhe gegenüber dem Horizont verändern. Mal aufsteigen und dann wieder heruntergehen im Laufe von vielen Jahren. Und so ist es auch natürlich mit dem Stern, dem neuen Stern in dem Sternbild der Jungfrau gewesen. Gut, damit haben wir dieses Bild eigentlich erklärt. Sie finden es auch in meinem Buch Die geheime Botschaft des Gilgamesch. Dort gehe ich ausführlich auch auf die Präzession ein. Nun, das nächste Bild. Ja. Eine genaue Rechnung zeigt nun, dass der Zenit von Bethlehem vor 2000 Jahren, also zur Zeitenwende, als Jesus geboren wurde, gerade mitten durch Coma Berenices, also mitten durch den Schoß der Jungfrau Eroa hindurchging, und zwar rund 24 Grad von der Sonnenbahn entfernt, sodass aus diesem Grunde nunmehr nicht nur Jupiter und Saturn, sondern alle Planeten, die ja nur in einem schmalen Band um diese Sonnenbahn herumlaufen, als Stern von Bethlehem endgültig ausscheiden. Die Planeten wandern, die Sonne wandert auf ihrer Bahn, dieser sogenannten Ekliptik, ein Grad pro Tag, in 365 Tagen einmal herum, und die Planeten wandern um die Sonnenbahn herum in einem Abstand bis zu 9 Grad. Die am weitesten entfernt ist die Venus. Die kann sich bis zu 9 Grad von der Ekliptik nach Norden oder nach Süden entfernen. Sie sehen auch auf diesem Bild, ist die Venus am weitesten von den sichtbaren Planeten, von den klassischen Planeten, von der Sonnenbahn entfernt. Nun, wann erschien der neue Stern im Schoße der Jungfrau Alma? Jedenfalls kam der neue Stern erst am Abend nach Sonnenuntergang, erschienen sein. Woher weiß ich das? Weil nach dem Bericht des Lukas der Engel des Herrn den Hirten von Bethlehem des Nachts erschien und ihnen die Freudenbotschaft verkündete: Euch ist heute ein Retter geboren, der Messias oder Christus. Da nämlich bei den Juden damals wie heute ein neuer Tag am Abend nach Sonnenuntergang begann, ist Jesus demnach geboren worden, als die Sonne schon unter den Horizont gesunken war. Gemäß der Vision des Johannes in Offenbarung 12 war das Weib am Himmel zur Zeit der Geburt des männlichen Kindes mit der Sonne bekleidet oder in die Sonnenstrahlen eingehüllt, wie wir sahen. Die Sonne, die pro Tag etwa 1 Grad entlang ihrer Sonnenbahn der Ekliptik weiterläuft, muss darum zu jenem Zeitpunkt genau mitten unter der Jungfrau gestanden haben, um sie ganz überstrahlen zu können. Wir sehen also, die Sonne wandert entlang dieser Ekliptik, sie kann nicht aus der Ekliptik herausspringen. Sie ist zunächst ganz fern von diesem Sternbild und nähert sich diesem Sternbild immer mehr, bis die Sonne schließlich genau mitten unter dieser Jungfrau steht und sie dann ganz überstrahlen kann. Dann wandert sie weiter, jeden Tag 1 Grad weiter, und ist bald weit weg von der Jungfrau und überstrahlt sie überhaupt nicht mehr, sondern das Sternbild ist dann völlig nachts wunderbar klar zu sehen. Haben Sie das verstanden? Ich wollte das noch einmal gesagt haben, dass es also genau in jedem Zeitpunkt genau die Sonne mitten unter der Jungfrau gestanden haben muss, um sie ganz überstrahlen zu können. An jenem Abend, als Jesus geboren wurde, kam darum der neue Stern im Schoße der Jungfrau unmöglich über dem Osthorizont erschienen sein. Der Stern ging also nicht etwa im Osten auf, als er plötzlich strahlend am Himmel stand. Er war eindeutig zum ersten Mal über dem Westhorizont von Bethlehem sichtbar. Verstehen Sie das? Die Sonne muss also unmittelbar unter der Jungfrau gestanden haben, mitten unter ihr. Und die Sonne muss schon untergegangen sein. Und die Sonne geht nicht am Morgen unter, oder? Gut. Die Koordinaten nun dieses neuen Sternes im Schoße der Jungfrau erhalten wir einfach als Schnittpunkt des Zenitalkreises, also 31,7 Grad nördlich vom Äquator entfernt, den Zenit also, mit dem Schnittpunkt mit dem Zentrum des Schoßes der Jungfrau, in dem ja der neue Stern zeichenhaft für die Geburt Jesu auf Erden erscheinen musste. Und dann brauchen wir nur noch von dem neuen Stern, von der Position des neuen Sternes mitten im Schoße der Jungfrau, das Lot auf die Ekliptik, auf die Sonnenbahn zu fällen. Sie wissen ja, dass das Lot die kürzeste Verbindung ist zur Ekliptik dann. Das heißt, Sie finden dann den Punkt, wo die Sonne wirklich am kürzesten am dichtesten an der Jungfrau steht. Also Sie fällen das Lot und finden dann die Position der Sonne zum Augenblick der Geburt Jesu oder im Augenblick, wo der neue Stern erschien. Das war ja gleichzeitig. Soweit sind wir also. Die Position der Sonne in der Ekliptik zum Zeitpunkt der Geburt haben wir erhalten durch dieses Lot. Und es ergibt sich dann, ganz einfach ist das zu berechnen, eine Sonnenlänge. Sonnenlänge heißt also die Position der Sonne in der Ekliptik von 154 Grad. Das heißt, die Sonne war beim Erscheinen des neuen Sterns im Schoß der himmlischen Jungfrau, also bei der Geburt des Messias auf Erden, gerade 26 Grad vom Herbstpunkt entfernt. Der Herbstpunkt ist bei 180 Grad, wir sind jetzt aber bei 154 Grad, noch 26 Grad fehlen, das sind also rund 26 Tage bis zum Herbstanfang. Während nun das Weib in die Sonnenstrahlen eingehüllt war, das kommt nun auch hinzu, sah Johannes noch den Mond unter ihren Füßen stehen. Der Mond war deshalb nicht weit von der Sonne entfernt, wie Sie hier sehen. Da die Füße der himmlischen Jungfrau sich jedenfalls bei den Sternen Gamma und Delta Virginis befinden, die zur Zeitenwende eine ekliptikale Länge von 163 und 164 Grad hatten, muss der Mond gemäß der Vision des Johannes im Augenblick der Geburt des männlichen Kindes sich nahe bei 164 Grad ekliptikaler Länge befunden haben. Nun, die genaue Rechnung ergibt, dass die astronomischen Randbedingungen der Vision des Johannes nur im Jahre 2 vor Christus erfüllen. Nur im Jahre 2. Dies stimmt auch mit den neuesten Forschungen zum Tod des Herodes im Jahre 1 vor Christus überein. Ich habe mit Professor Jack Finnegan von Berkeley rege Korrespondenz getrieben, und er war ja ein Verfechter der Theorie, Herodes sei im Jahre 4 vor Christus gestorben. Er hat sich durch mein Buch und durch meine Argumente, durch meine Rechnung, die er auch nochmal hat prüfen lassen, nachdem vorher Gutachter meine Rechnungen auch nochmal geprüft haben, obwohl ich genug bin, um das selber auszurechnen, aber mir ist es lieb, wenn andere das auch bestätigen. Er hat sich dann freudigen Herzens, so schreibt er mir, dazu entschlossen, seine neueste Ausgabe seines Handbuches der biblischen Chronologie, ein Standardwerk überhaupt, zu ändern. Und nun ist er, man möchte sagen, bekehrt zum Jahre 1 vor Christus. Nun gut, im Gesamten überhaupt für die Geburt Jesu relevanten Zeitraum von 12 bis 1 vor Christus wird nur das Jahr 2 vor Christus allen Fakten gerecht. In allen anderen 11 Jahren, die überhaupt für die Geburt Jesu in Frage kommen, also vor 12 vor Christus kann Jesus nicht geboren worden sein, das passt dann nicht zu den 33 Jahren, die er auf der Erde war und so weiter. Zwischen 30 und 33 muss er gekreuzigt worden sein. Sie sehen also, das Jahr 12 ist also die äußerste Grenze, und dann das Jahr 1 vor Christus auf der anderen Seite. Es kann nicht weitergehen. Er muss ja im Jahre 33, also 1 vor Christus, muss er ja spätestens gekreuzigt worden sein. Übrigens, ich habe über das Datum der Kreuzigung, des Todes und auch der Auferstehung Jesu diese Broschüre, das Zeichen des Jona, geschrieben. Sie können es hier erwerben. Das sind die letzten 15 Exemplare, die ich Ihnen anbieten kann, der ersten Auflage. Die zweite Auflage wird vorläufig noch nicht erscheinen, also greifen Sie zu, 10 Mark, für 10 Mark gebe ich es Ihnen heute ab, es sind ja die letzten 15. Gut, also in den Jahren 12 bis 1 vor Christus wird nur das Jahr 2 vor Christus allen Fakten gerecht. In den anderen 11 Jahren stand entweder die Sonne nicht mitten in der Jungfrau Eroa unter ihren Füßen, mitten in der Eroa, oder der Mond eben nicht unter ihren Füßen, sondern links oder rechts davon weit entfernt. Nun, diese erhaltene Position der Sonne, 154 Grad in der Sonnenbahn, entspricht im Jahre 2 vor Christus gerade dem 30. August. Als an diesem Abend die Neulichtsichel des Mondes, der Mond war verschwunden vom Himmel 3 Tage am Ende des Monats, und dann kam sie, als der Stern ausbrach, erstmals wieder am Westhorizont als Sichel hervor, rund 11 Grad weiter östlich unter den Füßen der Eroa, als sie da stand. Da begann im hebräischen Kalender gerade der erste Tischri, der Neujahrstag, Rosh Hashanah. Und noch etwas ist bemerkenswert. An diesem Abend waren alle Planeten, alle klassischen Planeten, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die man mit bloßem Auge sehen kann, waren alle klassischen Planeten bei der Jungfrau versammelt. Nur der Planet Saturn, der in der Astrologie als Bringer des neuen Weltzeitalters gefeiert wird, also der neuen Weltordnung, der Saturn blieb tief unter dem Westhorizont abseits, in Quadratur zur Jungfrau, also 90 Grad von ihr entfernt, weit unter dem Horizont, verborgen, als müsste er sich schämen. Doch waren im Augenblick der Geburt des Messias, als der neue Stern in der himmlischen Jungfrau strahlend erschien, auch alle anderen Planeten unter dem Westhorizont verschwunden, sodass die Planetenastrologie am Zeichen des Messias vollends zerschellt. Wir können sogar die genaue Stunde berechnen, in der Jesus an diesem 30. August im Jahre 2 vor Christus geboren wurde. Wie wir ja bereits sahen, muss das männliche Kind geboren worden sein, als einerseits die Sonne schon unter dem Westhorizont von Bethlehem verschwunden war. Wie sagt ja, dass der Engel den Hirten sagte, heute ist euch der Heiland geboren. In der Nacht, am Abend begann dieses heute. Und andererseits musste der neue Stern, weil er ja sichtbar sein musste, ist ja ein Zeichen gewesen, musste der neue Stern im Schoße der Jungfrau am Himmel noch über dem Westhorizont plötzlich erscheinen. Und die Sonne ging gegen 18.26 Uhr und der neue Stern gegen 20.15 Uhr unter. Innerhalb dieser knapp 2 Stunden wurde der König der Juden geboren. Allerdings muss der neue Stern gleich nach Sonnenuntergang zu Beginn des jüdischen Neujahrstags erschienen sein, weil er die Magier östlich von Jerusalem das Erscheinen dieses neuen Sternes an jenem Abend über ihrem eigenen Westhorizont sonst nicht mehr hätten beobachten können. Fazit: Jesus wurde im Jahre 2 vor Christus am 30. August gegen 18.30 Uhr geboren. Nun, als Paraphrase zu einem bekannten Weihnachtslied könnten wir sagen, mitten im heißen Sommer. Nun, wann kamen denn die Magier nach Bethlehem? Die Magier, wann kamen sie? Jetzt haben wir die Geburt. Das ist der 30. August eruiert. Aber wann kamen die Magier nach Bethlehem? Es ist natürlich klar, dass die Magier Jesus nicht in derselben Nacht des 30. August behuldigt haben können, in der die Hirten von Bethlehem das neugeborene Kind in der Krippe liegen sahen. Denn für die Reise vom Osten benötigten die Magier Wochen, wenn nicht Monate. Esra brauchte damals 4 Monate von Babylon nach Jerusalem. Nun, er hatte viele mit sich, aber immerhin 4 Monate ist er gereist von Babylon aus. Nun, außerdem war ja der neu erschienene Stern des Messias an diesem Abend, als Jesus geboren wurde, nur 1¾ Stunden lang, und zwar nur über dem Westhorizont gerade von Jerusalem und Bethlehem sichtbar. Aber Matthäus berichtet uns, dass der Stern die Magier auf ihrem Weg von Jerusalem nach Bethlehem geleitete, bis er gerade über dem Haus stand, wo das Kindlein war. Also nicht am Westhorizont, wo er runterging, sondern die ganze Nacht muss er gewandert sein und dann muss er doch in den Zenit, im Zenit gestanden haben. Gut, der frühestmögliche Termin, zu dem die Magier den Stern im Zenit von Bethlehem sehen konnten, das kann man ausrechnen, war am Morgen vor Sonnenaufgang, wenn der Stern eben um Mitternacht vom Osthorizont emporgestiegen war und dann zum ersten Mal in der Morgendämmerung gerade den Zenit erreicht hatte von Bethlehem und dann in den Strahlen der Morgensonne, die gerade aufging, verblasste. Denn wenn die Sonne aufgeht, dann verblassen die Sterne. Dies ist jedoch gerade der Augenblick, in dem die Magier den Stern im Zenit tatsächlich sahen. Denn wenn wir die Textstelle des Matthäus wörtlich nehmen, dann besagt sie ja, dass der Stern die Magier nur so lange leitete, bis er eben genau im Zenit stand und keine Sekunde länger. Als die Magier gegen 5 Uhr morgens den Palast des Herodes in Jerusalem verließen, stand der neue Stern in Cuma Berenices, wie man berechnen kann, bereits hoch am Himmel und geleitete sie auf ihrem etwa zweistündigen Weg nach dem etwa 8 Kilometer südlich gelegenen Bethlehem, wobei er noch um 30 Grad weiter wanderte, zwar in westlicher Richtung, dem Zenit entgegen, bis zum Zenit, bis er schließlich genau über ihnen stand. Also sie wanderten von Jerusalem nur in südliche Richtung. Jerusalem liegt ja, wie Sie auf der Karte gerade sahen, in südlicher Richtung, 8 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie wanderten also von Norden nach Süden. Der Stern kam von Osten herauf und immer mehr näherte er sich dem Zenit. Und als sie gerade in Bethlehem ankamen am Morgen, als gerade die Sonne aufgehen wollte, da stand der Stern gerade im Zenit und sie standen vor dem Haus. Und die Sonne ging dann auf und der Stern verblasste. Dann wussten sie nicht weiter. Ihr Führer war weg am Himmel. Also gingen sie in das Haus, vor dem sie gerade standen, und fanden tatsächlich Josef, Maria und das Kind in der Krippe liegen. Nein, in der Krippe wohl nicht. Denn sie waren nicht mehr im Stall, sie waren in einem Haus. Wir werden sehen. Die tiefe Symbolik des neuen Sterns von Cuma Berenices, also in der Jungfrau Ero erschien. Gemäß dem schon erwähnten Gilgamesch-Epos, Sie können mein Buch ja haben heute Abend über das Gilgamesch-Epos. In diesem Gilgamesch-Epos, das im 3. Jahrtausend vor Christus am babylonischen Sternenzelt und auf Erden zugleich spielt, das ist das Interessante. Nach diesem Gilgamesch-Epos befindet sich genau an der Stelle des Himmels, wo sich die Jungfrau befindet, ein Berg. Und auf diesem Berg ist die Heimstätte der Götter. Und hier hat auch die jungfräuliche Eroa, die Mutter des Erlösers, ihren Thronsitz. Das nächste Bild. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild, das vielleicht einige von Ihnen kennen, die das Buch schon gelesen haben, die geheime Botschaft des Gilgamesch. Es ist ja so, dass Gilgamesch als Planet Merkur entlang der Sonnenbahn wandert. Der Merkur bewegt sich immer um die Sonne herum, immer in Nähe der Sonne und wandert mit der Sonne weiter. Und nun sehen Sie gerade, als der Merkur, also der König Gilgamesch von Uruk, der in den Merkur gesetzt ist am Himmel, der ihn vertritt, dieser Merkur, als er gerade an der höchsten Stelle der Sonnenbahn, nämlich in diesem hellen Stern an der Brust des Löwen, angelangt ist, um 2340 vor Christus ist es gerade der Punkt, an dem die Sonne steht, wenn Sommer Sonnenwende ist. Deswegen nannten die Babylonier diesen Stern auch den Königsstern. Dieser Stern an der Brust des Löwen stand eben an der höchsten Stelle der Sonnenbahn, so wie der König an der höchsten Stelle des Staates stand. Nun, als der Merkur eben an diese Stelle kam, da, heißt es im Gilgamesch-Epos, da erhob die fürstliche Ishtar ihre Augen hoch zu Gilgamesch. Und sie warb um ihn. Nun, die fürstliche Ishtar wird sie dort genannt. Und es wird uns gesagt, dass sie dort auf einem Berg ist, dass sie dort einen Thron sitzt hat, dass sie also thront, und dass dort auch die Heimstätte der Götter ist. Nun befindet sich aber gerade hier in Cuma Berenices, an der Stelle, an der Brust der Jungfrau, ich habe sie hier noch im Gilgamesch-Epos so gezeichnet, sie müsste eigentlich sitzend gezeichnet werden. Ich habe die Bilder seit dem 3. Jahrtausend vor Christus, die Sternbilder, rekonstruiert und habe auch das Sternbild der Jungfrau zur Zeit Jesu nach diesen Quellen vom 3. Jahrtausend bis zur Zeit Jesu rekonstruiert. Sie müsste also eigentlich sitzen. Damals mein Illustrator für die geheime Botschaft des Gilgamesch war eben etwas komisch und wollte nicht genau das malen, was ich ihm gesagt habe, und hat mir manche Figuren so gemalt, wie es in seiner Vorstellung besser schien. Sie müssen entschuldigen. Dadurch muss ich mich also auch immer wieder entschuldigen, dass ich sie damals nicht schon sitzend gezeichnet habe. Also nur zur Erklärung, warum sie hier noch steht. Ja, also die Heimstätte der Götter, der Berg und der galaktische Nordpol ist an der Brust, etwa an der Brust, genauso der sitzenden Eroa. Ich habe das durch einen kleinen Kreis kenntlich gemacht. Sie können das dann in meinem Buch noch einmal sehen. Und hier also an der Brust der Eroa, genau dort, wo der Horizont eben entlang geht. Und über den Horizont blickt sie gerade, da hebt sie ihre Augen empor. Und Gilgamesch, der Merkur, wandert ja immer näher an sie heran dann. Und ist dann auch bei ihr. Also sie hat dort ihren Thronsitz, dort ist die Heimstätte der Götter, und zwar auf einem Berg. Aber an dieser Stelle, eben an der Brust, an der linken Brust der Jungfrau, hier in Coma Berenices, da ist der galaktische Nordpol. Das heißt, der äußerste Norden unserer gesamten Milchstraße, von dem unser Sonnensystem ja nur ein winziger Teil ist. Hier also im äußersten Norden, und zwar über unsere Galaxis hinaus, noch höher in den Norden hinaus, durchgestoßen, gleichsam über den Sternen, dort thront also die himmlische Jungfrau Eroa. Und das Wissen um dieses kosmologische Geheimnis ist auch der bislang verborgen gebliebene tiefere Grund, weshalb schon die Babylonier diese fürstliche Jungfrau, wie sie im Gilgamesch-Epos heißt, die Himmelskönigin nannten. Auch in der griechischen Mythologie ist die Madonna unter dem Namen Astraia, Dike oder Rhea bekannt. So wird Rhea von Pindar als diejenige besungen, ich zitiere, die hoch vor allen prangt auf hehrestem Thron. Also dieses Sternbild ist so hoch am galaktischen Nordpol, dort oben, dort ist die Jungfrau. Das wussten sie. Sie wussten also kosmologisch, dort ist der galaktische Nordpol, der höchste Norden, und dort ist dieses Sternbild der, das ist also nur das Zeichen. Nicht die Jungfrau selbst ist auf Erden. Es ist nur das Zeichen der Jungfrau, die auf Erden den Messias gebären wird. Also, dort ist die Jungfrau. Sie haben leider diese Jungfrau vergöttlicht und angebetet. Die Babylonier, das ist Götzendienst. Sie wissen, dass schon Mose, im Gesetz des Mose, dieser Götzendienst gebrandmarkt wird. Aber die Götter nun, die sich hier gemäß dem Gilgamesch-Epos auf einem Berg im höchsten Norden des Alls aufhalten, sie entsprechen in der Bibel den Engeln, die auch Söhne Gottes genannt werden. Und das Buch der Bücher offenbart uns außerdem, dass genau an dieser Stelle, über allen Sternen, hoch über allen Galaxien, im äußersten Norden, der Thron Gottes steht. Und dass dort die Engel sich vor Gott einfinden. Der Prophet Jesaja ist es, der diesen Ort den Berg der Versammlung der Engel im äußersten Norden nennt. Dieser Götterberg im äußersten Norden des Universums, über dem sich der Thron des höchsten Gottes befindet, ist auch bei den Kananäern bezeugt. Den Texten aus Ugarit oder Rashamra zufolge thront Baal, der Götze Baal, gegen den die Israeliten ja kämpfen mussten. Auch Elia hat Baals Priester töten lassen. Er hat ja das Volk aufgefordert, den Götzendienst zu verlassen und sich dem Herrn anzuschließen. Also Baal, der Sohn Els, des höchsten Gottes, thront nach diesem Text aus Ugarit auf dem Berggipfel des Nordens. Auch bei den Indern ist der Götterberg im äußersten Norden des Alls bekannt als Berg Meru, als dessen irdisches Abbild der Himalaya gilt, also der höchste Berg auch wieder. Auf der Spitze des Meru thront Brahma, der höchste Gott der Inder. Auf ihm haben Indra und die anderen Götter der himmlischen Sphären ihren Wohnsitz. Bei den Persern findet sich dieselbe Vorstellung vom Götterberg, ebenso wie bei den Griechen und natürlich in der nordischen Mythologie. Sie kennen die sicher. Der neue Stern, also der hier im äußersten Norden des Alls, im Schoße der Jungfrau Eroa, erschien und der zeichenhaft, nur zeichenhaft, das Erscheinen des Messias auf Erden ankündigte, er verkündete daher für die mit diesen uralten Vorstellungen vertrauten Magien die lautlose, doch für sie unüberhörbare Botschaft, dass der Messias unmittelbar vom Thron Gottes kam, was mit den biblischen Vorstellungen verblüffend genau übereinstimmt. Und noch etwas muss der Stern von Bethlehem die Magier gelehrt haben. Denn nach ihrem Weltbild, dieser neue Stern, der ja zeichenhaft für den erschienenen Erlöser stand, nicht erst von neuem erschaffen wurde, als er im Schoße der himmlischen Jungfrau hervorbrach, sondern, wenn auch für das menschliche Auge nicht sichtbar, vor seinem Erscheinen seit Ewigkeiten schon für sie existierte, so müssen sie zwangsläufig analog geschlossen haben, dass auch der neugeborene König der Juden schon unsichtbar natürlich präexistent war, ehe er als Mensch auf Erden erschien. Es ist dies aber genau die Botschaft, die der Prophet Micha 800 Jahre zuvor über den Messias verkündigt hat, nämlich: Und du, Bethlehem, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Übrigens weist auch der Evangelist Lukas in einer sonst gänzlich unastronomischen Passage auf die Erscheinung des neuen Sterns im höchsten Norden bei der Geburt Jesu hin. Mit heiligem Geist erfüllt, so heißt es dort, weissagt der greise Zacharias rund 6 Monate vor der Geburt Jesu über die Bedeutung Johannes des Täufers und das Kommen des Messias mit den Worten: Und du, Kind, gemeint ist Johannes der Täufer, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden durch die beherzige Barmherzigkeit unseres Gottes. Und jetzt, mit der uns der Aufgang aus der Höhe, nicht da am Osthorizont, der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sind. Zacharias bezieht sich hier ganz deutlich auf die Prophezeiung des Jesaja von dem Zeichen des Messias, das bei seiner Geburt oben in der Höhe am Thron Gottes erscheinen sollte. Nun, dem griechischen Text dieser Passage des Lukas-Evangeliums, Kapitel 1, Vers 78 zufolge, verwendet Zacharias für Aufgang, Aufgang aus der Höhe, dasselbe Wort Anatolä im Griechischen, das auch die Magier im Bericht des Matthäus gebrauchen, als sie nach Jerusalem kommen und sprechen: Wir haben seinen Stern im Aufgang, Anatolä, gesehen. Beide Bibelstellen zusammen belegen, dass mit dem Aufgang des Messiassterns eindeutig nicht sein Aufsteigen vom Osthorizont gemeint ist, sondern sein plötzliches Hervorbrechen im äußersten Norden des Alls am Thron Gottes. Tatsächlich haben ja die Magier den neuen Stern, wie wir gesehen haben, am Abend gesehen, und zwar über dem Westhorizont, nicht über dem Osthorizont, am galaktischen Nordpol, der sich ja immer über den Horizont bewegt. Immer der galaktische Nordpol, immer herum, erscheint wieder, der galaktische Nordpol kommt immer wieder. Nun muss ich zum Schluss noch etwas Besonderes sagen. Auch die berühmte Prophezeiung des Biliam, die kennen Sie sicher aus 4. Mose 24, Vers 17, auch die berühmte Prophezeiung Biliams bestätigt, dass mit Anatolä in dem Bericht des Matthäus über die Magier ein plötzliches Hervorbrechen des neuen Sterns gemeint ist. Dieser heidnische Seher, Biliam, weissagte 1,5 Jahrtausende vor Christus schon von einem Stern, der aus Jakob hervortreten soll. Und in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, steht in dieser Bibelstelle für Hervorgehen Anatelei, von dem dann das Substantiv Anatolä abgeleitet ist. Doch die Weissagung Biliams führt uns darüber hinaus geradewegs zum Tag der Wiederkunft Jesu. Komm, sagt Biliam zu dem König der Moabiter, ich will dir verkündigen, was dieses Volk Israel deinem Volk Moab, also den Palästinensern, antun wird am Ende der Tage. Am Ende der Tage. Und dann weissagt Biliam von dem Messias: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Nein, nein, das ist noch eine Weile hin. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Nein, es dauert noch. Es tritt hervor, Anatelä, ein Stern aus Jakob. Und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs oder der Palästinenser. Nun, diese Worte aus dem Munde Biliams wurden immer wieder fälschlich mit der Geburt Jesu in Verbindung gebracht. Sie beziehen sich jedoch eindeutig auf die Zeit am Ende der Tage. Was sagt Bilam? Komm, ich will dir verkünden, was dieses Volk, deinem Volk, antun wird. Am Ende der Tage, wenn die Herrschaft der Nationen durch die Wiederkunft des Messias ihr Ende finden soll. Dies ist auch der Grund, warum etwa Matthäus diese Weissagung Bilams mit keinem Wort erwähnt. Obwohl er sonst keine Gelegenheit versäumt, alttestamentliche Prophezeiungen, wie wir sahen, zu zitieren, um deren Erfüllung zu zeigen. Vor 3,5 Jahrtausenden hat demnach der heidnische Seher Bilam prophezeit, dass die Wiederkunft Jesu durch einen plötzlich hervortretenden Stern am Himmel. Nun, wo wird denn dieser Stern erscheinen? Da Jesus laut biblischem Zeugnis 40 Tage nach seiner Auferstehung zum Thron Gottes aufgefahren ist und vom Thron Gottes zur Erde wiederkehren soll, muss der Stern Biliams im Sternbild Coma Berenices im galaktischen Nordpol erscheinen. An derselben Stelle des Himmels, an der auch der Stern, den die Magier bei der Geburt Jesu sahen, plötzlich hervorleuchtete. Dort, wo sich im Weltbild der Alten und gemäß der Bibel der Thron Gottes befindet, wie wir es gezeigt haben. Das nächste Bild, das letzte dann. Dieser von Bilam geschaute Stern ist aber nichts anderes als das geheimnisvolle Zeichen des Menschensohnes am Himmel, das der Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgehen soll und mit unvorstellbaren kosmischen Katastrophen verbunden ist. Jesus selbst sagt in seiner berühmten Ölbergrede, die Sonne wird verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und sie werden den Menschensohn kommen sehen mit den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auch der Seher Johannes beschreibt in seiner Apokalypse das kosmische Szenario mit folgenden dramatischen Worten. Und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein Sack aus Haaren, und der ganze Mond wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihrer Stelle gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Jesu, des Messias. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Ich möchte schließen mit der Mahnung aus dem letzten Vers des 2. Psalms. Küsset den Sohn, damit er nicht zürne und dass er nicht umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ich danke Ihnen.
Vorstellen, während das Licht angeht, dass einige Fragen geblieben sind, zumindest mir. Es ging mir alles etwas schnell. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn Sie gehen müssen, können Sie auch gehen. Aber falls es Fragen gibt, wir hatten das vorher besprochen, ist Dr. Pfaffke gerne bereit, sie zu beantworten.
Fangen wir gleich bei Ihnen an.
Ja, also der Stern, der Begriff neuer Stern ist erstmals geprägt worden von Tycho Brahe im Jahre 1572, als dieser neue Stern im Veda oder unter dem Veda Cassiopeia erschien. Nova Stela, neuer Stern.
Und das Stela, Stern, hat man weggelassen und Nova daraus gemacht. Man nannte also neue Sterne dann Novae, Plural von Nova. Dann hat man aber festgestellt, dass es neue Sterne gibt, die besonders hell leuchten und nannte sie dann Supernovae. Also ein besonders heller Stern ist dann eine Supernova. Man hat dann weiter unterschieden zwischen Sternen, die in unserer Galaxis erscheinen, neue Sterne, und solche, die außerhalb unserer Galaxis erscheinen. Und es ist so, dass von den bekannten neuen Sternen, 5, die wir kennen, alle in unserer Galaxis erschienen sind. 5 Stück, aber nur 5 Stück. Es gibt darüber noch viele andere, die man dann Novae nennt. Aber man hat dann festgestellt, dass es auch außerhalb unserer Galaxis durchaus neue Sterne gibt, die dann zwar nur schwach für uns erscheinen, aber in Wirklichkeit ganz helle Sterne weit im Weltraum sind. Nun, eine Supernova wird nach heutiger Vorstellung gedacht als ein Stern in seinem Endstadium. Er explodiert plötzlich aus Gravitationsgründen, er kollabiert, er wirft dann gasartige Materie von sich und leuchtet dann 1000 bis 100.000 und millionenfach heller, als er vorher strahlte. Das heißt, war er vorher mit dem bloßen Auge nicht sichtbar, so ist er dann plötzlich am Himmel hell sichtbar. Der Rest dieses Sterns, dieses aufgeleuchteten Sternes, ist dann noch nachweisbar durch Röntgenstrahlung. Der Stern dreht sich dann entsprechend, hat einen Impuls und er pulsiert dann auch im Röntgenstrahlenbereich und man kann dann diese Impulse messen. Und so ist es auch bei diesem Stern am galaktischen Nordpol. Es gibt einen sogenannten Pulsar eben, also so ein Rest eines explodierten Sternes am galaktischen Nordpol. Nur man kann nicht genau sagen, wann diese Supernova erschienen ist auf Erden, wann sie aufgebrochen ist, beziehungsweise wann der Lichtstrahl die Erde erreicht hat. Man meint, dass der Pulsar am galaktischen Nordpol vielleicht bis zu 10 bis 20.000 Jahre vor unserer Zeit erschienen sei. Nun, ich als Christ kann das natürlich glauben oder nicht glauben. Ich kann es dahingestellt sein lassen. Ich weiß nur eines, dass zur Zeit Jesu ein neuer Stern entstanden ist. Ich weiß auch, ich bin Wissenschaftshistoriker, dass immer wieder die Theorien der vorigen Generation zum Schrotthaufen der nächsten Generation werden, zum Müllhaufen werden. Ich bin sicher, dass auch die Erkenntnisse von heute Schnee von gestern sein werden, wenn man neue Erkenntnisse hat. Ich kann also nur so viel sagen, der neue Stern war ein neuer Stern und nichts anderes. Ob es eine Supernova war oder eine Nova, spielt überhaupt keine Rolle. Wie wir uns das vorstellen mögen, das sei dahingestellt. Wir können heute natürlich nach unserem Horizont, nach unserem Wissen sagen, es würde einer Supernova entsprechen. Wenn es also eine Supernova wäre, dann allerdings vom biblischen Zeugnis her, ich habe in meinem Buch darüber auch noch geschrieben und weitere Argumente gibt es dann auch noch, diese Supernova muss dann außergalaktisch sein, sie muss ja am galaktischen Nordpol erschienen sein, dort wo der Thron Gottes ist, das heißt dort wo der Sohn Gottes herkam, vom Thron Gottes, und der ist über den Sternen. Über den Sternen. Als der Engel erschien, den Hirten, und dann die Engel einstimmten, da riefen sie, Ehre sei Gott in den höchsten Höhen. Hypsistos ist ja der Höchste auch, und in den höchsten Höhen, also in der Höhe, sagt Luther, das ist aber wörtlich in den höchsten Höhen, dort ist also Gott über den Sternen. Die Bibel unterscheidet ja drei Sternenhimmel, drei Himmel, zunächst mal den Lufthimmel, unsere Atmosphäre, dann den Sternenhimmel und dann den Himmel Gottes. Der Himmel Gottes ist außerhalb der Sterne. Nun kommt hinzu, dass man im biblischen Weltbild jetzt also sagen muss, wie wir festgestellt haben, dass dieses biblische Weltbild unserem Weltbild insofern widerspricht, als wir ja noch meinen, dass es keine ausgezeichnete Richtung im Weltraum gibt. Ich kann mich nach unserer Vorstellung in irgendeine Richtung geradeaus bewegen und komme wieder da an, wo ich gewesen bin. Keine ausgezeichnete Richtung. Der Raum ist isotrop, sagt man, aber nach dem biblischen Weltbild ist er anisotrop. Es gibt also ein Oben und ein Unten, genau das, was uns die Bibel sagt. Nicht irgendwo ist dieser Stern erschienen, sondern am Thron Gottes. Der Thron Gottes ist nicht im Süden, im Osten, im Westen, sondern im äußersten Norden. Wenn wir also wissen wollen, wie meine Kinder das auch immer wollten, die wissen das schon lange, schon viele Jahre habe ich ja diese Erkenntnis, nur das Buch wurde nie veröffentlicht, kann ich Ihnen immer wieder zeigen, schaut dorthin, dort in, hinter dem Löwen, dort, wo der galaktische Nordpol ist, über allen Sternen, dort ist Gott. Das ist so wunderbar, vielleicht kann ich das auch noch gerade einflechten, ganz persönlich. Mein zweiter Sohn heißt ja Jochai, ein hebräischer Name, das heißt Gott lebt. Und wenn er dann in seinem Kinderwagen ausgeführt wurde, noch hier in München, die Leute fragten, wie heißt er denn? Nun, dann sagte ich, Gott lebt. Und als er etwas größer war, dann sagte er, ich heiße Gott lebt, wo ist denn nun Gott? Da sage ich, ja, weißt du, ich weiß das, ich habe das schon gefunden, das wissen die anderen nicht, aber ich weiß das und du weißt es jetzt auch. Dann habe ich es ihm gesagt und dann habe ich ihm hingewiesen, gerade in dieser Zeit jetzt im Winter kann man ja, wenn das Sternbild des Orion weit aufgegangen ist und dann fast schon der Untergang sich neigt, kann man dann im Meridian ja sehr schön den galaktischen Nordpol hinter dem Löwen sehen. Ich rate Ihnen das auch einmal zu tun, es ist ein wunderbarer Anblick zu wissen, da ist mein Vater im Himmel. Ja. Letztes, vielleicht möchte ich jetzt nicht mehr zu Weihnachten. Jetzt wissen Sie also, was Weihnachten eigentlich ist. Ich feiere deswegen Weihnachten nicht. Sie sehen hier ein typisches Bild, ein klassisches Bild von Weihnachten, gell? Beziehungsweise der Geburt Jesu, besser gesagt. Sie sehen also Josef, Maria und das Kind. Das Kind auf dem Schoß Marias in dem Stall. Sie sehen Maria sitzend, genauso wie Maria am Himmel, die Jungfrau sitzt, wie ich Ihnen ja gezeigt habe. Und Sie haben auch gesehen, dass nun sehen Sie, dass neben der Maria Josef steht. Josef war ein junger Mann, ein ganz junger Mann, der Verlobte Marias, nicht so alt, wie er immer auf den Bildern dargestellt wird. Und er war auch kein Viehhirte, der einen Hirtenstab hat, sondern war ein Zimmermann. Warum aber ist Josef neben Maria dargestellt, in dieser klassischen Darstellung immer wieder als alter Mann, und warum mit einem Hirtenstab? Nun, die Lösung ist jetzt für Sie ganz einfach, denke ich. Sie haben ja gesehen, dass das Sternbild der Jungfrau neben dem Bootes steht. Und Bootes heißt der Viehhirte. Wenn ich vielleicht den Bootes Ihnen mal zeigen darf, in einer moderneren Darstellung, es darf Sie nicht stören, dass da noch der Quadrant an den Himmel gemalt ist, ein Sternbild, das erst vor 2 Jahrhunderten an den Himmel gekommen ist. Also Bootes sehen Sie da mit dem Hirtenstab. Sehen Sie das? Ja, das ist Bootes. Und dieser Bootes mit dem Hirtenstab, der ist dann Viehhirte in der griechischen Mythologie eben auch. Und er, wen weidet er? Welches Vieh hat er? Nun, die 7 sogenannten Dreschochsen. Wer sind die 7 Dreschochsen? Das sind die 7 Sterne des großen Wagen. Und der Wagen zeichnet sich ja dadurch aus, dass er nie untergeht. Das wusste schon Homer in unseren Breiten. Und diese 7 Sterne wandern immer um den Nordpol herum, um unseren irdischen Nordpol. Im Kreis immer darum, wie Dreschochsen, die auf der Tenne sich immer drehen müssen, damit das Korn unter ihnen zermahlen wird. Und der Vierte passt auf, dass sie das schön machen. Das ist also der Bootes. Sie sehen also, dass man sehr wohl gewusst hat, dass das Sternbild der Jungfrau dort am Himmel steht, dass das die wahre Jungfrau ist und neben ihr Bootes steht, mit dem Hirtenstab. Man hat es also gewusst, aber niemand hat es gesagt. Niemand hat es gesagt und die Wissenschaftler haben es leider auch nicht gewusst. Ich bin sicher, dass in den alten Quellen, etwa im Vatikan, man darüber sehr viel finden wird. Das ist ja sehr viel noch aufbewahrt. Man kommt leider nicht daran. Und noch etwas, warum wird er so alt dargestellt? Und dazu möchte ich Ihnen das Allerneueste sagen. Die Babylonier haben in dem Sternbild der Maria nicht nur die Maria gesehen, sondern auch Eva. Denn der Eva wurde ja eigentlich als erster Frau die Verheißung gegeben, dem Weibe, dass von ihr der Same des Weibes kommt. Also Eva war die erste, die die Verheißung hatte des Erlösers. Und bei Eva war ja Adam. Und tatsächlich, das Sternbild des Bootes war bei den Babyloniern das Sternbild Adams. So sehen Sie also, Bootes und die Ehua oder Jungfrau sind ursprünglich Adam und Eva. Darum also, und damit möge ich jetzt wirklich schließen, nur damit sich der Kreis dann auch schließt und Sie erkennen, dass wir auf der richtigen Fährte sind und dass es jetzt unwiderlegbar ist, dass der Stern von Bethlehem im Schoße dieser Jungfrau erschienen ist und alles andere Planetenkonstruktionen inzwischen Sie vergessen können.
möchte ich abschließend sagen, dass ja auch heute noch etwa Karol Wojtyła, Papst Johannes Paul II., dieses Sternbild besonders ausersehen hat als das Zeichen der Hoffnung der Maria und der Mutter der Menschheit. Erinnern Sie sich? Das liegt daran, dass die Babylonier schon in diesem Sternbild am galaktischen Nordpol der höchsten Stelle sowohl die Eva als auch die Maria sehen. Sie sehen also, wie hier uralte Tradition noch in der katholischen Kirche lebendig ist. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Vielen Dank, wir wollten jetzt beschließen. Wenn sich jemand mit einer Schale aufstellen möchte, das ist ganz nett. Und ich möchte noch erinnern an Tee unten und am Büchertisch. Ja, falls Sie sich um mehr Publikationen von Dr. Pavke bemühen möchten, da gibt es eine Liste zum Eintragen unten. Gute Nacht, kommen Sie wohl nach Hause.